Radio Vorarlberg Ansichten.
Radio Vorarlberg Ansichten.
Zu Gast war Johannes Schmiele.
Universitätsdozent Dr. Eckhard Ruschmann, Psychologe, Psychotherapeut und Philosoph, ist heute mein Gast. Herr Dr. Ruschmann wohnt und arbeitet in Bregenz. Er leitet gemeinsam mit seiner Frau Elisa das Bodensee-Kolleg. Herr Dr. Ruschmann, vielen Dank, dass Sie sich Zeit für dieses Ansichtengespräch nehmen. Seien Sie uns herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Gerne. Sie sind in Wuppertal geboren, in Kassel aufgewachsen. Jedenfalls haben Sie dort das Gymnasium besucht und entscheiden sich dann für das Philosophie- und Indologie-Studium. Warum diese Studienwahl?
Ja, zuerst war die Philosophie. Ich bin nach Frankfurt wegen Adorno, das war so dieser Modephilosoph, damals noch ungebrochen. Und es kam aber sehr schnell, da war ich eben 19, 20, kam sehr schnell so ein Aspekt von, reicht das aus an Lebendigkeit und Authentizität? Das habe ich hinterfragt. Und dann bin ich irgendwie, habe ich ein Buch von Herrige gelesen über Zen-Buddhismus und bin dann parallel sozusagen mit dem östlichen Denken ein Stück vertraut geworden. Da habe ich dann erst angefangen, auch ein bisschen Sanskrit zu machen. Und die Indologie hat sich dann so Stück für Stück nach vorne geschoben. Und ich habe dann eben später die Wahl getroffen, da zu promovieren in Indologie über philosophische Texte, frühe philosophische Texte. Also es war so Stück für Stück entstanden, dass mir dieses östliche Denken wichtig geworden ist, wie eine Ergänzung zu dem westlichen Denken, das ja eine ganz eigene Dynamik entwickelt hat, in der ganzen Welt ja nun auch. Und das, ne, es war nicht gleich von Anfang an da, sondern hat sich so ein Stück für Stück entwickelt eigentlich.
Hat die Studienwahl etwas mit Ihrer Herkunft, mit Ihrer Familie zu tun?
Nein, gar nichts. Ich habe von Anfang an schon in der Schule, habe ich mich sehr interessiert, schon da auch Philosophie in der Arbeitsgemeinschaft gemacht und viel gelesen. Nein, das kam ganz aus mir selber, da hatte ich von außen keine Anregung. Ich weiß auch nicht genau, es muss wohl irgendwie aus dem Inneren rausgekommen sein oder von sonst woher. Ja.
In welche Familie wurden Sie hineingeboren?
Einfacher Verhältnis. Mein Vater war Steuerberater, also keine Akademiker in dem Sinn, aber sie haben mir das auch ermöglicht. Ich habe natürlich auch gearbeitet. Das waren noch Zeiten, wo man sich das Studium auch selbst erarbeitet hat. Ja, das waren spannende Zeiten.
Sie sind kurz vor Kriegsende geboren. Wie haben Sie als Kind dieses Kriegsende dann auch erlebt?
Ja gut, ich kann mich noch erinnern, wie in dem Dorf, wir waren dann ausgebombt in Wuppertal und sind dann eben in die Nähe von Kassel gezogen zum Onkel, wie dann Amerikaner da durchs Dorf gingen, das habe ich noch irgendwie sowas. Also und dann diese Aufbruchszeit, die habe ich sehr deutlich erlebt, aber das war halt auch eine spannende Zeit des Neudenkens und ich habe Erzählungen gehört vom Großvater, der im Krieg sehr viele so geführt worden ist, der sehr gläubig war und immer wieder auch geführt worden ist, wenn er irgendwo weggegangen ist, dann sagten die, da gehen wir mit und dann schlug nachher die Bombe da ein oder sowas, also ohne jeden Kratzer durch zwei Weltkriege gegangen, das hat mich auch sehr beeindruckt, vielleicht war da schon eine Spur für die Parapsychologie gelegt, weil das war ungewöhnlich, was der erlebt hat und da gerne von erzählt, war so ganz weit ab von allen Ideologien und hat nie einen Schuss abgefeuert, aber er ist unbeschadet durch diese ganzen schlimmen Zeiten durchgegangen.
Universitätsdozent Dr. Eckhard Ruschmann ist heute mein Gast. Herr Dr. Ruschmann, Sie tragen den Vornamen Eckhard, kommt von Eckehard, der mit dem Schwert hart kämpft. Wissen Sie, warum Sie auf den Namen getauft wurden?
Ich habe den Namen etwas später gewählt. Er war vorher etwas anders. Das war eine bewusste Wahl. Hat vielleicht auch mit Meister Eckhard zu tun. Ich weiß es nicht. Es ist einfach, hat mich sehr angesprochen, diese Qualität des Namens. Und dadurch ist es auch eine Wahl. Erhard war vorher der Name. Der hat dann nicht mehr ganz gepasst und habe ich den Vornamen geändert. Wenn Sie mich schon so direkt fragen, muss ich das auch ehrlicherweise sagen.
Zuerst sind Sie von Ihrer Ausbildung eben Philosoph und Indologe und werden dann Psychologe. Sie schreiben eine psychologische Diplomarbeit, Sie haben es erwähnt, über parapsychologische Spontanfälle. Sie werten damals 1500 Zusendungen mit Erfahrungsberichten von Lesern der Bild-Zeitung anlässlich der Serie Unser sechster Sinn aus. Mhm. Das klingt aber sehr interessant.
Das war auch sehr interessant. Ich habe zum Teil mit den Personen auch Kontakt aufgenommen. Es waren insgesamt 3000 Einsendungsfälle, von denen aber nur 1500 so diesen Kriterien entsprachen. Und da war waren ganz viele sehr eindrucksvolle Fälle, viele auch noch aus der Kriegszeit, eben auch von Meldungen, wo jemand gefallen war, dass dann sozusagen der Anverwandte wusste, dass der Betreffende gestorben war oder eine Erscheinung hatte oder die Uhr blieb stehen, solche Fälle. Oder auch Rettungsphänomene, wo man kurz noch irgendwas hört und dann weggeht und dann passiert ein Unglück. Es waren sehr eindrucksvolle, auch dann auch wieder kleine, alltägliche, eine ganze breite Fülle von Fällen. Also ich war sozusagen direkt mit den Erfahrungen der Menschen konfrontiert, nicht mit theoretischen Sachen oder mit Experimenten, die in der Parapsychologie auch gemacht worden sind. Das war ich direkt konfrontiert damit. Es hat mich auch sehr angesprochen und auch geprägt, dieses Lebensnahe, diese Erfahrungen, die Menschen machen können, auch die außergewöhnlichen Erfahrungen, wie man das heute gerne nennt.
Was interessierte Sie an der Parapsychologie?
Ja, da auch durch dieses östliche Denken war ich ein Stück weit auch vertraut mit sozusagen Bewusstseinsprozessen und Fähigkeiten, die das normale, rationale Denken ein Stück übersteigen. Gebser hat mich da auch geprägt, ja, dieses rationale Denken als einen Übergang und das integrale Denken als eine neue Form des Denkens ansieht. Also dieser Überstieg über das Vertraute in andere Dimensionen rein, da kann man sich natürlich auch verirren, das ist klar. Aber ich habe da immer versucht, die Spur zu finden und in was Tieferes oder Höheres mich zu bewegen, immer aber von Erfahrungen geleitet eigentlich. Also die Erfahrungen, was ich später dann Transzendenzerfahrungen mehr genannt habe, oder Erfahrung mit was anderem, was Jenseitigem, Übernatürlichem, das war immer für mich ein Erfahrungszugang, der dann theoretisch verarbeitet werden sollte. Das habe ich mich auch bemüht. Aber es waren eben diese lebendigen Erfahrungen, die Menschen machen, immer wieder, zu allen Zeiten. Das ist ja ein ganz altes und vertrautes Phänomen, aber mit Schwierigkeiten und Tücken für bestimmte Formen des auch reduktionistischen Denkens, das heute leider doch sehr vorherrscht in der Wissenschaft und in der Öffentlichkeit.
Radio Vorarlberg. Ansichten.
Mit Johannes Schmiedle.
Dr. Eckhard Ruschmann ist heute mein Gast. Sie sind seit fast 40 Jahren jetzt Psychotherapeut. Ja. Welchen Erfahrungswert gewinnt jemand nach so vielen Jahren dieser therapeutischen Tätigkeit für sich?
Ja, zum Beispiel habe ich immer wieder die Erfahrung gemacht, dass Krise heißt ja auch Wandlung, dass da in einer Krise oft auch der Aufbruch zu was Neuem steht. Also dass wenn Menschen durch was Schweres durchgehen und sie versuchen, den Schmerz zu vermeiden und sich dann öffnen und spüren zum Beispiel, dass im Schmerz auch eine Lebendigkeit ist und dann das Durchgehen dadurch, durch das Schmerzhafte, zu einer neuen Lebendigkeit und zu einer neuen Öffnung führt, das ist was sehr Eindrucksvolles. Und es ist eben manchmal auch, nicht immer, aber oft tauchen tiefergehende Fragen auf, Sinnfragen. Und dann bin ich sozusagen eben auch als philosophischer Berater unterwegs, wenn das in Anspruch genommen wird, und kann mich dann solchen vertieften Sinnfragen auch zuwenden. Und das ist natürlich spannend, das kann man nicht provozieren, das kann man nicht holen, aber wenn jemand dahin will, dann begleite ich ihn gerne und bin dann auch ein guter Gegenüber für sowas.
Herr Dr. Ruschmann, Sie haben in den 1970er Jahren Lehraufträge für Psychotherapie in Freiburg gehalten. Sie arbeiten in Köln bei der Thyssen-Stiftung. Irgendwann wechseln Sie nach Österreich, zuerst nach Salzburg, dann nach Innsbruck und übersiedeln 2006 nach Bregenz. Also das ist 13 Jahre her. Was war eigentlich ausschlaggebend für Bregenz, die Gründung des Vereins Bodenseekolleg?
Ja, erstmal war die Wahl Österreich. Ich wollte nach Österreich. Österreich hat mich auch immer angesprochen. Aber es war eben, weil ich diese Arbeit, die ich geschrieben habe über philosophische Beratung, das war meine neue Zuwendung zur Philosophie, die wollte ich als Habilitationsarbeit einreichen. Ich war schon über 50, das war ein bisschen riskant. Aber in Klagenfurt war Professor Heintl, der jetzt vor kurzem gestorben ist, der war offen für solche Dinge. Und ich musste dazu mich in Österreich auch niederlassen. Also der erste Weg war darüber, dass ich da Fuß fassen wollte. Und dann waren die Stationen eben von, zuerst war ich in Salzburg, dann habe ich eben das Seniorenstudium gesehen, dass das zusammenbricht, als die Studiengebühren erhoben wurden. Da waren plötzlich statt 1000 Seniorenstudierenden in Innsbruck nur noch 999 fast. Und dann habe ich vom Sozialministerium, habe ich da vorgefühlt, da war Interesse, da neue Formen zu erproben und habe dann ein EU-Projekt gemacht in Innsbruck dann, das war besser als in Salzburg. Und da habe ich ein paar Jahre dann ganz intensiv mit Senioren gearbeitet, da meine Philosophie und die Psychologie beides sehr gut einbringen können und da was sehr Schönes aufgebaut mit der Innsbruck Akademie und Tagungen in Garmisch-Partenkirchen, grenzübergreifend ja. Das war der Grund. Und als das dann zu Ende war, dann sind wir dann, meine Frau und ich, nach Bregenz, weil meine Frau immer noch in Freiburg auch Ausbildung gemacht hat für Beratung, bis heute noch. Und dann bin ich sozusagen von Bregenz nach Innsbruck gependelt, noch eine ganze Zeit, ein paar Jahre noch. Und meine Frau auch, die hat auch damit gearbeitet und sie nach Freiburg, ich da auch manchmal. Also wir waren dann sozusagen wie so ein Schmetterlingsflügel in Bregenz, fühlen uns aber hier in Vorarlberg sehr, sehr wohl. Also wir bereuen das keinen Augenblick, dass wir hierher gekommen sind. Es ist ein wunderbares Land und fühlen uns sehr wohl hier.
Haben Sie möglicherweise auch einmal Kontakt gehabt mit dem Montagsforum? Weil dort finden ja auch Veranstaltungen statt, die sich mehrheitlich an Senioren richten, beziehungsweise die Interessenten dafür Senioren sind.
Ja, ich habe da Kontakt aufgenommen, aber die Arbeit, wie ich sie mache, das sind ja so Großveranstaltungen und ich habe da versucht, Anschluss zu finden, aber es hat nicht so geklappt. Ich habe dann das im eigenen Rahmen aufgebaut, weil ich arbeite lieber in kleinen Gruppen, Seminare, intensive Seminare und das ist ein ganz anderes Forum da, diese Großveranstaltung, ein anderes Format, ja. Das war, hat nicht zusammengepasst. Leider, ich hätte es gerne gemacht, aber es war, hat nicht gepasst.
Vielleicht müsste man für die Hörerschaft auch noch kurz erwähnen oder sagen, welche Art Veranstaltung das Bodenseekolleg anbietet.
Ja, es ist eben eine ganze Palette. Natürlich die Einzelberatung, von mir philosophische Beratung, bis hin zur Psychotherapie. Meine Frau macht auch Beratung. Und dann haben wir immer wieder Einzelseminare angeboten, auch Tagungen, die auch öffentlich waren. Da ist auch immer wieder darüber berichtet worden. Dann habe ich dann auch ein Buch gemacht, Weltanschauung und Gottesbilder 2012. Mit Laienphilosophie habe ich das genannt. Da waren viele Angebote. Also bis heute bieten wir Möglichkeiten an. Auch meine Frau macht Seminare zur Kommunikation. Aber wir sind ein bisschen zurückgegangen mit der Aktivität. Und Bregenz ist natürlich auch ein kleines Umfeld. Wir haben immer noch Kontakte zu Freiburg. Also es ist dann schon auch nicht so einfach, dann da genügend Interessenten zu finden. Aber wir sind nach wie vor aktiv und machen Arbeit mit Einzelnen und auch mit Gruppen. Wir haben ja auch eine Website, www.bodensee-kolleg.at. Da kann man auch das nachschauen, was wir anbieten.
Dr. Eckhard Ruschmann ist heute mein Gast. Sie haben Erfahrung mit der Nahtoderfahrung. Wann sind Sie mit den Nahtoderfahrungen erstmals in Berührung bzw. in Verbindung gekommen?
Das war bevor die ersten Bücher darüber erschienen, 1975, also schon in der Zeit bei Professor Bender, war ich mit dem Thema vertraut. Da habe ich auch schon mal Pim van Lommel kennengelernt, bevor er bekannt wurde. Also dann ist das aber wieder zurückgegangen und dann kam das neu, das Interesse, weil es einfach ein Bereich von Erfahrungen ist, der eben auch sehr bekannt geworden ist und wo immer mehr Menschen durch die neuen Reanimationsmethoden, gibt es immer mehr Menschen, die reanimiert werden. Und ich sage manchmal so, wenn das in klinischer Tod eintritt, das scheint solche Erfahrungen zu begünstigen. Nicht hervorzurufen, aber zu begünstigen. Und es sind ja auch bis zu 20% von Reanimierten, die solche Erfahrungen haben. Und das ist einfach ein unglaublich spannender Zugang, weil da bestimmte Grundmotive da auftauchen, die, glaube ich, wirklich zu einer tieferen Realität gehören. Eben dieses auch in das Motiv des Lichts. Und das Motiv der Liebe. Wir leben eben, glaube ich, nicht in einem leeren, schwarzen Universum, sondern ein Universum, das, wenn man es tiefer erfasst, von, ja, ich sag's mal so, von Liebe erfüllt ist. Das ist eine Erfahrung und das kann man auch konzeptuell fassen. Man kann es theologisch begleiten, man kann es mit der indischen Philosophie begleiten. Und das ist einfach was sehr, sehr Ansprechendes und Berührendes und hat auch viele Menschen eigentlich auch erreicht und bewegt und beschäftigt.
Aber Sie selber hatten eine solche Erfahrung nicht?
Ich hatte mal so Erfahrungen von Bewusstseinserweiterung, würde ich das vielleicht nennen. Also ein bisschen sowas wie eine Ausdehnung des Bewusstseins und eine Verbindung mit was Größerem. Das ja, aber eine Nahtoderfahrung in diesem Sinne nicht. Muss man auch nicht haben. Das ist, man kann sehr viel lernen von den Menschen, die diese Erfahrung hatten. Und ich habe mich da eben sehr theoretisch mit beschäftigt auch und viel.
Ist die Nahtoderfahrung eine Stufe zu einem anderen Leben, zu einem neuen Leben vielleicht? Wie sehen Sie das?
Ja, es ist sowas wie eine Ahnung vielleicht von dem, was in den am Anfang des Hinübergehens vielleicht passiert. Und diese erste Phase, die Menschen sterben ja nicht wirklich, sie gehen hinüber und sie kommen wieder zurück. Aber diese Erfahrung, dass da was ist, was sie aufnimmt, dass sie gemeint sind, der Lebensrückblick, wo man einfach auch mit den Schattenseiten des eigenen Daseins konfrontiert ist, aber in einer liebevollen, nicht bewertenden, sondern nur feststellenden Art und Weise, das ist irgendwie was so Ermutigendes, finde ich. Muss man auch berücksichtigen, das sind keine Jenseitswanderungen, so ist es sehr naiv, das anzunehmen, sondern sind Erfahrungen einer transzendenten Wirklichkeit, die auch nur annähernd und mühsam mit dem Alltagssprache auch symbolisiert werden können. Das berichten ja die Nahtoderfahrenen immer wieder, wie schwer das ist, das auszudrücken.
Und ist es eventuell auch so, wenn ich das so richtig verstanden habe, dass das Leben danach ein anderes wird?
Ja, das ist ein schwieriges Thema. Ja, das Leben wird anders. Erstmal sind die Menschen erfüllt von einer Gewissheit, dass es keinen Tod gibt. Das macht sie irgendwie freier, aber auch in gewisser Weise lebenszugewandter. Ganz selten ist mal so eine Sehnsucht, wieder dahin zu gehen. Die Werte verändern sich, äußere Werte treten zurück, Beziehungswerte treten in den Vordergrund, ideelle Werte. Also der Wert, es kann sein, dass Beziehungen daran zerbrechen, dass der Partner damit mit diesem sozusagen anderen zurückgekehrten Menschen nicht zurechtkommt, weil dessen Werte sich verändert haben. Freundschaften können zerbrechen, wenn jemand so ganz äußerlich orientiert ist. Ja, das Leben verändert sich schon, aber es bleiben Menschen mit ihren Schwächen. Das kann ich aus eigener Erfahrung, ich habe mit einigen auch persönlich Kontakt. Das sind nicht plötzlich Heilige, sie haben genauso ihre Schwächen und auch das Ego ist dann auch wieder da. Also, aber das Leben verändert sich schon sehr deutlich, ja.
Und hat der Philosoph eine Antwort? Wie geht es mit uns nach dem Tod weiter?
Ja, da kann man drüber spekulieren. Und die Quellen, auf die ich mich stütze, legen nahe, dass dieser Reifungsprozess, der das Leben vor dem Tod hoffentlich darstellt, dass der weitergeht. Das Leben ist relativ kurz und das, was wir lernen können hier, ist, finde ich, wenn ich so sagen darf, in meinem Lebensalter, doch recht wenig, dass dieser Entwicklungsprozess weitergeht und in welchen Sphären auch immer und in welcher Form auch immer, ist jetzt nicht so wichtig, sondern dass wir irgendwie vielleicht davon ausgehen dürfen, es gibt ein Weiterreifen, es gibt eine Entwicklung, es gibt sozusagen eine Richtung, es gibt ein Ziel, das weit entfernt ist von dem, was wir im Augenblick erfassen können. Das ist für mich ein sehr tröstlicher Gedanke und spornt mich eher an, auch intensiv zu leben und zu arbeiten und die Dinge zu erfassen, so gut ich das kann hier in dieser Existenz.
Es hängt auch ein bisschen mit dieser Nahtoderfahrung und mit dem Nachdenken über den Tod zusammen. Ist es aus Ihrer Sicht vorstellbar, dass man zu Toten Kontakt haben kann?
Ja, das ist eine wirklich schwierige Frage. Ich habe da so viele verschiedene Aspekte, dass ich da sehr, sehr vorsichtig bin. Also ich glaube zum Beispiel, wenn man jetzt da in der Schweiz zu diesem bekannten Medium geht, der sagt den Leuten sehr tröstliche Dinge. Das ist ganz wunderbare Beratung und Therapie. Ich glaube persönlich nicht, dass das ein wirklicher Kontakt zu den Verstorbenen ist. Das ist aber, also wenn man das zu einfach formuliert, es gibt verschiedene Formen. Es gibt auch Gedankenformen, die dann in Verbindung aufnehmen. Also man sollte das nicht zu festklopfen und da was draus machen wollen. Sobald man was draus machen will, zerfließt es einem unter den Händen. Also das sollte man sehr offen halten. Ich schließe die Möglichkeit nicht aus, aber da jetzt loszugehen, was zu suchen, da wird man wahrscheinlich, vielleicht findet man einen Trost, dann ist es ja auch recht. Aber daraus dann Theorien zu machen, dafür habe ich zu viel verschiedene Hintergrundinformationen. Ich sage manchmal, ich habe da vor 30, 40 Jahren habe ich da noch über Reinkarnation oder was immer noch viel mehr gewusst. Jetzt weiß ich weniger, weil ich zu viele verschiedene Aspekte und Facetten erfasst habe. Da muss man wirklich sehr, sehr vorsichtig sein. Aber zuversichtlich, dass da Dimensionen sich eröffnen, das ist für mich eine Gewissheit, ja.
Radio Vorarlberg. Ansichten.
Dr. Eckhard Ruschmann ist heute mein Gast. Jemand, der so wie Sie so viel Lebens- und Therapeutenerfahrung hat. Sie haben es vorhin schon kurz angedeutet. Wie erleben Sie denn den Zustand unserer Welt heute angesichts Klimakrise, der Sorge, ob und wie es mit uns weitergeht?
Ja, für mich war ja dieses Thema Weltanschauung ganz zentral. Ich habe ja schon erwähnt, diese Seminare zur eigenen Weltsicht. Also was für mich ganz deutlich ist, ist, dass die Weltanschauung, die Hintergrundannahmen, dass die, wenn sie unhinterfragt dominieren, sehr, sehr schädlich sein können. Und wir sehen ja, was passiert. Also eine Umkehr ist nur möglich, wenn von innen her der Egoismus überwunden wird durch was anderes, was Größeres, was verbindet, das lässt sich nicht einfordern. Also ich sehe die Schwierigkeiten, in denen wir in der Welt stehen, sehe ich als eine ganz klar weltanschaulich bedingte Form des nicht in die Tiefe Sehens. Also es ist eine reduktionistische, oberflächliche Sicht der Welt. Die Wissenschaft hat viel Machenergie gebracht und wir haben damit die Welt erobert eigentlich, mit der Technik, mit Coca-Cola und den Autos. Und das muss sich ändern und diese Wende wird notwendig und die wird auch kommen, davon bin ich überzeugt. Da gibt es auch genug Hinweise. Sie kann mehr oder weniger schmerzlich sein. Sie ist schon schmerzlich. Wir sehen schon die Veränderungen, die kommen auf uns zu. Ja, das ist leider, hängt für mich von den Weltern, das ist deswegen ein philosophisches Thema. Ne? Die Weltanschauungen müssen hinterfragt werden, es müssen Alternativen entwickelt werden, auch für die Wissenschaft, auch für Wissenschaften wie die Biologie, die sich mit dem Leben gar nicht wirklich beschäftigt, die Psychologie, die das Bewusstsein irgendwie im Gehirn unterbringen will, wenn sie das so machten. Diese Disziplinen müssen sich meines Erachtens auch transformieren. Nicht nur Spezialdisziplinen wie die Parapsychologie, die sind ja Randdisziplinen.
Aber es gibt dann auch so Phänomene wie diese Greta Thunberg, oder? Dieser junge Mensch, der mit einer ganz neuen Sichtweise alle irgendwie zum Aufrütteln bringt.
Ja, es gibt ein paar junge Menschen, da gibt es auch esoterische Theorien darüber, dass das geistig höher gestellte Wesen sind, was weiß ich. Auf jeden Fall gibt es gerade bei jungen Menschen, und ich arbeite auch zum Teil mit jungen Menschen, die ganz offen sind, manchmal haben sie Drogen erfahren und haben dadurch veränderte Bewusstseinszustände erlebt. Da sind gerade bei den jungen Menschen sind einige und nicht wenige ganz offen, aber die müssen natürlich trotzdem in dieser Welt und dieser Gesellschaft müssen sie ihren Platz finden. Und das ist dann oft sehr schwer. Also das, die ist ja auch, hat ja auch eine leichte Behinderung in Asperger, wo sie also auch sozusagen diese Innenwelt viel stärker entwickelt hat und auch entwickeln darf als anderen. Ja, das glaube ich, da werden wir vielleicht noch erstaunliche Sachen erleben mit den jungen Menschen. Da bin ich ganz von überzeugt, ja.
Aber wenn ich Sie recht verstehe, beklagen Sie auch eine Verengung der Sicht auf unsere Welt.
Ja, das ist eine Verengung. Das sind Scheuklappen, das sind weltanschauliche Scheuklappen, sodass sie die Phänomene, die da nicht reinpassen, es ist wie so eine große Schublade, die werden ausgeblendet. Und das ist also ganz erstaunlich, wenn Sie Diskussionen oder Bücher lesen über Nahtoderfahrungen, da wird mit ganz großer Energie wird versucht, die Phänomene irgendwie reinzukriegen. Es funktioniert aber vorne und hinten nicht. Ne? Das ist ganz erstaunlich, was da an Energie aufgewendet wird. Nur weil klar ist, diese Phänomene, wenn sie nur annähernd so sind, also wenn jemand meint, bei einer Operation von oben alles mitbekommt und er ist aber klinisch tot und im Augenblick kann das Gespräch wiedergeben, ja, dann stimmt irgendwas nicht. Ne? Wie Professor Bründrup, ein Philosoph, der da offen für ist und selbst eine Nahtoderfahrung hatte, klar sagt, wir müssen da was ganz generell verändern. Und das ist nicht leicht. Das braucht die allerhöchste Achtsamkeit und auch ein umfassendes Wissen über diese Phänomene. Da kann man nicht einfach so schnell alternative Theorien hinsetzen. Also es ist schwierig, aber möglich und ich meine notwendig.
Und wir erleben ja diese Verengung auch, sei es im religiösen oder im gesellschaftspolitischen Bereich, mit Fundamentalismen auf der einen Seite und der anderen Seite mit den Nationalismen.
Ja, also ich sage manchmal, es gibt sozusagen zwei große Gegner in Anführungsstrichen. Das eine ist der religiöse Fundamentalismus, Dogmatismus, und auf der anderen Seite der Naturalismus in dogmatischer Form. Die beiden brauchen sich gegenseitig. Da weiß ich nicht, wer schlimmer ist sozusagen. Und in der Mitte, da ist sozusagen, das sind die ethischen Humanisten, die sind eher vorsichtig, was Transzendenz angeht, aber sie sind wertebezogen. Und dann die Menschen, die offen sind für Spiritualität, die sind sozusagen Verbündete. Aber es kommt nicht auf den Inhalt. Also es kann jemand natürlich im Namen Gottes Unrecht begehen und Morde rechtfertigen. Nein, es muss eine ganz andere Perspektive an den Werten orientiert und an der Transzendenz, die ganz offen offensichtlich von der Liebe durchdrungen ist und nicht von Hass und Ausgrenzung und Abwertung Andersgläubiger und so weiter. Ja, das sind zwei Fronten, die aber sich gegenseitig auch bedingen. Ja, dogmatische Atheismus braucht sozusagen die religiösen Fundamentalisten als Feindbild, sonst könnte er gar nicht so funktionieren, wie er das tut. Ja, das ist leider so.
Radio Vorarlberg. Ansichten.
mit Johannes Schmiedle.
Dr. Eckhard Ruschmann ist heute mein Gast. Vielleicht nochmals ein bisschen die Kurve hin zu Ihnen. Wenn man so Ihre Vita anschaut, dann hat man das Gefühl, das ist alles sozusagen sehr kontinuierlich gewachsen und gab es auch Brüche?
Ja, sicher, das waren ja schon Brüche. Also alleine diese Neuhinwendung zur Philosophie, das hat, dadurch bin ich ja aus Freiburg weggegangen. Ich hatte die Psychotherapiezulassung in Deutschland, hätte ich nicht bekommen, weil da war das neue Psychotherapiegesetz. Und genau in der Zeit hätte ich Fälle haben müssen, wo ich diese Arbeit geschrieben habe. Ich musste neu anfangen. Das war nicht einfach. Also ich habe sozusagen immer wieder eine Wende gemacht in meinem Leben, aber und diese verschiedenen Fächer, die haben sich für mich zu einer Einheit verbunden, aber ich hätte in jedem eine eigene Karriere machen können und wäre dann außen besser gestellt gewesen, wenn ich in der Psychologie, in der Parapsychologie geblieben wäre. Da hätte ich heute eine gute Stelle am Institut für Grenzgebiete oder in der Indologie hätte ich vielleicht eine Professur für Indologie. Also das waren auch Wagnisse und hat mich auch viel Kraft gekostet, aber ich bin einfach irgendwie so mehr so einen inneren Weg gegangen und war außen hätte ich ein klein bisschen besser hinschauen können manchmal, das muss ich gestehen. Also für mich war es von innen her, war es kontinuierlich, aber außen waren doch auch Brüche und Zickzackwege, aber die Linie, der bin ich eigentlich, finde ich, treu geblieben von innen her.
Lernt man sozusagen als Psychotherapeut auch mit dem Älterwerden besser umzugehen? Findet man den ausgeglichenen Weg für sich?
Ja, ich habe mich auch intensiv mit der empirischen Weisheitsforschung beschäftigt. Und das ist so, dass die Chance besteht, dass man, wenn man älter wird, wenn man gut mit sich und anderen umgeht und reflektiert, dass man dann auch sowas wie eine Altersweisheit entwickelt. Das ist, ich weiß nicht, ob ich das geschafft habe, ein Stück weit hoffe ich, wo dann auch manches etwas milder wird. Immer wieder kommt es auch vor, dass ich wieder ein Stück weit hadere mit bestimmten Sachen, hätte ich da nicht, dann komme ich mit hättes. Also dieses Annehmen des eigenen Lebens und auch das Annehmen von anderen mit ihren Schwierigkeiten, da versöhnt sich was im Älterwerden einfach. Also insofern, wenn Menschen gut alt werden, deswegen hat die Seniorenstudie mir so viel Freude gemacht. Das habe ich so, ich habe so gerne auch Menschen begleitet. Ich arbeite auch sehr gerne mit jungen Menschen, aber dieses mit den älteren Menschen zu arbeiten war sehr befriedigend, weil da einfach oft neue Fragen auftauchen und dann ist ein bisschen mehr Zeit, dann ist etwas weniger Hektik, dann kann man sich ein Stück diesem inneren Prozess zuwenden. Also das ist so ein Geschenk, diese dritte Lebensphase. Man unterscheidet ja heute vier Lebensphasen. Die Jugend, dann die Berufstätigkeit, die zweite. Und diese dritte Phase zwischen dem Ende oder Ausklingen der Berufstätigkeit, was jetzt Ihnen ja auch demnächst bevorsteht, dass man die dann nutzen kann, das sind manchmal noch, manchmal fast so lange wie die Berufstätigkeit. Das ist so eine Chance in diesem lebendigen jungen Alter, manche von den jungen Alten gesprochen, da zu einer neuen Reife zu kommen und zu reflektieren, sich mit Fragen zu beschäftigen, mit Sinnfragen, die einen vielleicht in der Pubertät beschäftigt haben. Also ich empfinde das als ein großes Geschenk, so körperlich und geistig fit, wie ich mich fühle jetzt, alt zu werden und auch ein Stück zu ernten und das zu sammeln. Und ich will da auch noch was schreiben. Also das, nein, das ist das Älterwerden hat manche, kann auch mühselige Aspekte haben, mit denen, von denen bin ich noch ziemlich verschont geblieben, Gott sei Dank. Aber es ist auch was sehr Schönes, so dieser Reifen und Erfahrungssammeln, ansammeln und mehr verstehen. Ich verstehe so viel mehr als früher, das ist schon auch eine Freude, insofern dieses Reifen und Weitergehen und dazu, immer dazulernen, immer wieder dazulernen, das ist ganz was Wichtiges.
Haben Sie sich selbst oft auch zu einer bestimmten Disziplin verpflichtet?
Ja, ich bin jemand, der sich gern Aufgaben stellt. Wenn ich eine Aufgabe habe, dann, das ist einfach auch so, ne? Das, ich kann auch faul sein oder ich warte dann manchmal bis zum Schluss, wenn ich einen Vortrag halten muss. Aber die Disziplin kommt, wenn ich eine Aufgabe habe, dann setze ich alles dafür ein, dann bin ich zielgerichtet und dann bin ich aber auch sehr lebendig und dann ist, dann bin ich auch sozusagen im, in der Sinnfülle eigentlich, wenn ich in dieser Aktivität bin. Ja, aber das muss ich auch immer wieder mir selber auch abverlangen und mir selbst auch wieder neue Aufgaben stellen, was ich ja auch gemacht habe eben. Ja.
Ansichten. Zu Gast bei Johannes Schmiedle.
Dr. Eckhard Ruschmann ist heute mein Gast. Sie haben ja auch ein langes wissenschaftliches Leben. Und man hat manchmal, auch aufgrund der eigenen Erfahrung, wenn man zurückschaut, kommt einem das Leben in den Jahren vor der Jahrtausendwende oft so vor wie ein ganz anderer Kosmos, in dem man noch Bücher wälzte, sich große Lexika zulegen musste. Und heute haben wir alle die Möglichkeiten des Internets. Was hat sich dadurch für Sie verändert? Ist das Leben leichter geworden?
Ich nutze das Internet auch. Das ist manchmal sehr hilfreich, wenn ich kurz eine Information brauche. Aber wenn ich mir vorstelle, wir haben eine sehr umfangreiche Bibliothek, das sind an die 15.000 Bände, die wir jetzt reduzieren müssen, auch im Älterwerden. Ich habe da Informationen, das ein Drittel bis zur eine Hälfte, da finden Sie gar nichts davon im Internet. Also das ist auch so eine einseitige Auswahl. Es gibt ganz wertvolle Bücher, die verschwinden dann wieder. Und also ich glaube, das Buch ist einfach unersetzlich. Und dass das gesammelt wird, ich habe ja eine Schwerpunktbibliothek begründet bei Professor Bender, die wird bis heute fortgeführt. Das ist die umfangreichste Sammlung von grenzwissenschaftlichen oder Büchern in Spiritualitäten, Grenzwissenschaft. Das wird immer ein Forschungsgebiet bleiben. Also wenn man sich ernsthaft mit Dingen beschäftigt, kommt man um die Bücher einfach nicht rum. Da wird sich auch die Zukunft nicht ändern. Die Menschen, die sich nur aus dem Internet informieren, die sind auch stoßen dauernd auf diese sogenannten Fake News. Das sind so viele Dinge auch schief und werden nicht korrigiert. Nein, das ist schon sehr zweischneidig. Wie gesagt, es hat Vorteile, aber es hat auch ganz, ganz viele unerwünschte Nebenwirkungen, mit denen man dann zu kämpfen hat. Und dann bleibt doch nur ein gründliches Studium der Fachliteratur zum Beispiel. Und das ist nun nach wie vor doch nur in ganz kleinen Teilen digital zugänglich.
Und vermutlich das Gefährliche ist ja auch, dass man die Fake News als solche möglicherweise auch gar nicht erkennt.
Ja, wenn Sie nicht einen breiten Hintergrund haben und da steht alles nebeneinander und dann ist eine Passage ist fundiert und da kommt eine nächste Passage, wo fast alles falsch ist und Sie lesen das so dann und Sie haben den Hintergrund nicht, dann nehmen Sie das ganze Paket. Das habe ich oft erlebt. Da lese ich ein Buch und oder in Büchern ist es manchmal auch so. Und dann kommt plötzlich aus einer Passage von, die objektiv irgendwas darstellt, empirische Ergebnisse, kommt plötzlich eine Zusammenfassung, eine Theorie, eine ganz wilde Theorie, und es wird völlig krude und schief. Und um das zu erkennen, braucht man ein Hintergrundwissen. Das kann man nicht, wenn man nicht ein breiteres, fundiertes Wissen hat. Und das ist heute so schwierig geworden, zu unterscheiden, wo setzt jetzt eine Theorie ein, wo setzt eine Interpretation ein, wo wird's schief, wo wird's falsch, wo wird's ganz persönlich und überhaupt nicht mehr objektiv. Sehr schwierig. Schwieriger geworden als jemals zuvor. War immer ein Thema, aber viel schwieriger geworden heute noch, ja.
In Ihrem Philosophen- und Psychologenleben haben Sie viele Bildungs- und Forschungsangebote durchkämmt, aber auch bereitgestellt. Ja. Welches ist Ihnen die wichtigste Frage geworden? Die Sinnfrage?
Ja, schon die Sinnfrage. Das ist sozusagen, das hat mich als Schüler schon, 17, 18 fing ich an, schon diese Frage zu stellen, was ist eigentlich der Sinn? Also diese Sinnfrage, und das ist eine Frage, auf die man eine Antwort bekommen kann. Da gibt es keine allgemeinverbindliche Antwort, aber es gibt eine strukturelle Antwort und die ist eben die, dass wir Sinn für uns finden können, wenn wir sozusagen uns diese Transzendierungsschritte, ja, über das Ego hinaus zum anderen Menschen hin, sich mit der Natur verbinden, vertikal zur Transzendenz. Also Sinn ist immer ein Prozess, und jeder Mensch kann Sinn finden, wenn er bereit ist, in dieser Weise über sich hinauszugehen. Und das ist ein unglaublich spannender Prozess, den habe ich selbst immer wieder, mache ich selbst immer wieder, habe ihn sehr oft begleitet mit Menschen. Und das ist wirklich was tief befriedigend, wenn irgendwo plötzlich eine Sinnquelle auftaucht und jemand Sinn findet, sagt man ja auch, ne? Oder? Konstituiert, herstellt oder findet. Vielleicht beides? Eigentlich beides.
Universitätsdozent Dr. Eckhard Ruschmann, der Psychologe, Psychotherapeut und Philosoph, war heute mein Gast. Herr Dr. Ruschmann, vielen herzlichen Dank für dieses aufschlussreiche und interessante Gespräch. Ich wünsche Ihnen für Ihre Arbeit, aber auch für die private Seite Ihres Lebens alles Gute. Vielen herzlichen Dank.
Und ich bedanke mich für dieses auch anregende Gespräch und die schönen Fragen, die Sie mir dargestellt haben und wo Sie mich durch die Landschaft durchbegleitet haben. Vielen Dank.
Radio Vorarlberg Ansichten. Jederzeit anhören und downloaden unter vorarlberg.orf.at.
Für mein Leben startet mit der Pension ab 1. September 2019 ein neuer Zeitabschnitt. Ich danke allen Gästen der Ansichten, die mir und Ihnen ihre Lebensgeschichten anvertraut haben. An der Stelle lernt man Menschen in kurzer Zeit relativ gut kennen. Ich danke an der Stelle auch für das mir entgegengebrachte Vertrauen. Die Ansichten sind auch eine Wanderung, nicht nur quer durch Vorarlberg, sondern auch mit Vorarlbergerinnen und Vorarlbergern rings um den Globus. Meine Gäste lebten und arbeiteten von Marul über San Francisco, über Sibirien, Südamerika, Südafrika und Tibet, Nepal bis hin nach Singapur und berichteten mit ihren außergewöhnlichen Geschichten darüber. Die Ansichten sind eine sehr beliebte Sendung, das beweisen die Reaktionen bei uns und bei unseren Interviewgästen. Haben Sie alle, verehrte Gäste und geschätzte Hörerinnen und Hörer, aber auch meine ORF-Kollegenschaft, die mich dabei als Tonmeister, aber auch im Marketing und der Öffentlichkeitsarbeit unterstützten, tausendfachen Dank. Und begrüßen Sie mit mir an dieser Stelle Uli von Delft als meine Ansichten-Nachfolgerin.
Es gibt für mich ja nichts Schöneres, als Menschen kennenzulernen. Und für mich sind die Ansichten eine große Bereicherung. Ich war ja immer schon ein Fan der Sendung, denn ich mag gute Gespräche und vor allem mag ich gerne länger zuhören. Dass ich jetzt die Sendung selbst gestalte, ist für mich eine große Ehre und die Chance, verschiedene Persönlichkeiten und eben ihre Ansichten noch näher kennenzulernen, zu erfahren, worüber sie nachdenken, was sie vermissen oder was sie bereichert. Ich komme aus dem Bereich unseres Programms, der in ganz kurzen Interviews von maximal 2 oder 2,5 Minuten die Essenz der Gespräche herausfiltert. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, mich nicht nur mit dem Wesentlichen, sondern auch mit den schmackhaften Details zu beschäftigen und auf dieses intensive Nachfragen, dieses Näher kennenlernen, auf diese schöne Gesprächskultur, da freue ich mich sehr. Es gibt ein paar neue Ansichten, Ideen. Eine davon ist, dass ich mich auch auf Ihre Vorschläge freue, wenn Ihr Nachbar oder der Onkel oder die beste Freundin ein interessanter Mensch ist, dann schreiben Sie mir uli.vondelft@orf.at. Ich freue mich jedenfalls auf die Sonntagsvormittagsstimmung, die ist ja immer etwas Besonderes, und auf viele interessante Menschen und ihre Geschichten.
Wir wünschen Uli für ihre neue und zusätzliche Aufgabe alles Gute. Vor der ersten Ansichtensendung mit Uli von Delft stehen in der Sommerpause mit den Ansichten Sommerzeit ausgewählte Sendungen auf dem Programm. Mit den besten Wünschen für ein gelingendes Leben verabschieden sich Tonmeister Marc Spagolla. Er wird noch ein paar Jahre hier arbeiten und Johannes Schmiedle, der ich mich in die Pension verabschiede. Adieu.